Nehmen wir uns noch einen Moment der Ruhe und des Gebets. Vater, hab Dank für diesen Tag. Hab Dank, dass wir hier zusammenkommen dürfen in deinem Haus, um erfüllt zu werden von deinem Geist, um gestärkt zu werden durch dein Wort, um ermutigt zu werden durch deine Liebe, deine Weisheit, deine Kraft. So schenke du uns dein Wort. Breite deinen Geist in uns aus, dass er Raum gewinnt und wir immer wieder mehr verstehen, was du für uns zu sagen hast. So segne du diese Zeit hier in Jesu Namen. Amen. Stellt euch einmal vor, ihr kommt heute Mittag jetzt nach Hause, der Gottesdienst klingt euch noch nach, ihr sitzt beim Essen, habt schon alles vorbereitet und auf einmal klopft es an der Tür, klingelt jemand. Ihr geht hin, öffnet die Tür und dort steht Jesus, der schaut dich an und sagt nur diesen einen Satz: Komm, folge mir nach. Was tust du? Wie reagierst du? Welche Gedanken schießen dir durch den Kopf? Ein euphorisches: Ja, natürlich, ich ziehe noch schnell meine Schuhe an und dann können wir gehen. Ein verhaltenes: Hast du noch ein paar Minuten? Das Essen ist fertig. Wir würden das gern noch zusammen genießen. Ich muss noch auf Wiedersehen sagen. Oder fängst du an, eine Liste auszubreiten? Aber ich muss doch noch aufräumen, dass alles ordentlich ist, wenn ich wiederkomme, die Steuererklärung fertig machen, das Auto in die Reparatur schaffen, noch dieses, noch jenes, noch so viele Dinge zu tun, bevor ich dir nachfolgen kann. Oder gehst du einen ganz anderen Weg und sagst zu ihm: Komm doch rein, nimm Platz, hier ein Tee. Lass uns zusammen Gemeinschaft haben. Und während all diese Gedanken durch deinen Kopf schießen, schaut er dich an und wiederholt einfach nur diesen Satz: Komm, folge mir nach. Lass alles stehen und liegen. Lass alles zurück, was du hast. Die Menschen um dich herum, das, was zu deinem Leben dazugehört, dein altes Leben. Und komm, folge mir auf den Wegen des Herrn. Und wenn er das sagt, würdest du dann immer noch gehen? Würdest du zögern? Oder doch sagen: Okay, dann lass uns gehen. Was bist du bereit zurückzulassen, aufzugeben, um dich auf den Weg ins Himmelreich zu machen? Um dich auf den Weg in die Nachfolge Christi zu begeben? Und das ist eine Frage, die nicht erst uns heute bewegt und beschäftigt, sondern die sich schon viele Menschen in der gesamten Geschichte gestellt haben, vor der auch schon ganz viele Menschen in der Bibel standen, zur Zeit, als Jesus auf dieser Erde unterwegs war. Die Jünger zum Beispiel und auch noch ganz andere Menschen. Und eine solche Begebenheit schauen wir uns jetzt genauer an. Aus Markus 10, die Verse 17 bis 27. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Aussagen machen. Du sollst niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, all diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm: Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt, aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Die Geschichte von dem reichen Jüngling, die kennen wir doch. Wir wissen vom Anfang an genau, wie sie ausgehen wird. Dass er sich so sehr bemüht und doch am Ende den letzten Schritt nicht geht, sich von dem zu trennen, was er hat. Doch er kommt zu Jesus mit genau dieser Frage, Herr, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Standen wir nicht alle schon mal einmal an diesem Punkt? Haben wir nicht alle schon einmal diese Frage gestellt, ob bewusst oder unbewusst? Am Anfang unseres Glaubenslebens, bei unserer Bekehrung, mittendrin, vielleicht jetzt? Vielleicht erst dann, als die Aussicht eröffnet wurde, Gott schenkt das ewige Leben. Doch wie bekomme ich es? Ich glaube, wir alle haben uns schon einmal diese Frage gestellt. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und dieser Mann hier geht es auf eine ganz besondere Art und Weise. Von seiner Welt geprägt, aus der Welt, aus der er kommt, die uns heute gar nicht so fremd ist. Denn er stellt nicht die Frage nach, wie komme ich in das Reich? Wie komme ich zum ewigen Leben? Wie bekomme ich es? Wer schenkt mir das ewige Leben? Er fragt, was muss ich tun, um es zu erlangen? Ein Leistungsdenken. Das kennen wir von uns heute doch auch noch. Was muss ich tun, um jenes zu bekommen? Alles beruht auf Gegenleistungen. Geschenke sind selten geworden. Das sehen wir doch überall. Um deinen Lohn zu bekommen, musst du arbeiten. Um deine Rente zu bekommen, musst du in die Rentenkasse eingezahlt haben. Um gute Noten zu schreiben und einen Abschluss zu schaffen, musst du lernen. Manche mehr, manche weniger. Und so ist das doch gefühlt überall in dieser Welt. Tust du mir etwas Gutes, dann tue ich auch dir etwas Gutes. Ich kann dir diesen Gefallen gerne tun, doch ich erwarte eine Gegenleistung. Ich erwarte, dass ich irgendwann zu dir kommen kann, um zu sagen, hier, du hast noch etwas offen. Ich habe einen Gefallen bei dir einzufordern. Und irgendwie ist immer dieses Denken da, dass es immer etwas anderes dagegen braucht. Eine Leistung, um sich etwas zu verdienen, so für nichts etwas zu schenken, das macht doch heute kaum noch jemand. Doch was wäre die Gegenleistung für das ewige Leben? Könnten wir das überhaupt aufrechnen? Könnten wir überhaupt irgendetwas erbringen, um uns das wirklich zu verdienen? Natürlich nicht. Denn wie es Günther schon sagte, das Leben ist ein Geschenk. Glaube ist eine Gabe. Das Leben ist eine Gabe, die wir bekommen haben. Und das kennen wir ja. Und so begegnet auch Jesus diesem Mann, der solch ein Denken an den Tag legt, der am liebsten eine Liste gehabt hätte, das habe ich erfüllt, das habe ich erfüllt und das habe ich erfüllt. Nun passt alles. Doch Jesus begegnet ihm auf eine ganz andere Art und Weise. Er ruft ihm zuerst etwas in Erinnerung. Du kennst doch die Grundpfeiler zwischenmenschlicher Beziehungen. Die Gebote der zweiten Tafel. Die sich auf das Miteinander zwischen den Menschen beziehen. Nicht töten, nicht lügen, nicht stehlen, nicht das begehren, was der andere hat. Alles Dinge und alles Gebote, Richtlinien des Lebens, wo jeder von uns sagen würde, ja, das ist gut. Das zu halten ist gut, um miteinander friedlich in Harmonie zu leben, um einander zu achten, um einander zu schätzen, um gut koexistieren zu können. Kaum einer von uns sagen, ach, das mit dem Töten, das meint er nicht so ernst, das darf man schon. Aber was bringt es einem dann? Das sind Gebote, die Jesus nochmal an die erinnert, wo jeder von uns sagt, die sind einfach gut. Und die haben ja auch den Einzug in unser Grundgesetz gefunden, werden nur in Auszügen verarbeitet. Das ist ihm wichtig, nochmal in Erinnerung zu rufen. Denn für diese Gebote ist bereits auch etwas nötig. Ein gewisser Glaube. Der Glaube daran, dass das Leben eines Menschen wertvoll ist. Der Glaube daran, dass das Leben generell wertvoll ist. Denn wenn ich es als wertvoll erachte, warum sollte ich dem Leben dann schaden wollen? Wenn ich jeden Menschen hier angucke, euch alle, die ihr vor mir sitzt, ihr alle seid wertvoll. Euer Leben ist wertvoll. Und warum sollte ich dem schaden wollen, wenn ich das doch sehe und für mich selbst auch erkannt habe? Ich möchte niemanden schaden, den ich lieb gewonnen habe. Ich möchte niemanden etwas tun, wo ich sage, das ist viel wert, was du hast. Und das ist viel wert, was ich habe. Und diesen Glauben sieht er hier, bei diesem Mann. Denn er hat das selber von alles von Jugend an gehalten. Das Leben der anderen und sein eigenes für wertvoll erachtet und ist ihm mit Respekt, Liebe und Wertschätzung begegnet. Und dass das stimmt, sehen wir an der Reaktion von Jesus. Und er hat ihn sehr lieb gewonnen. Und er schaut ihn voller Liebe an. Denn Jesus sieht unser Herz. Denn Jesus sieht das, was innen vor sich geht. Und er sieht genau, dieser Mann meint es ernst. Er glaubt daran, was er hier sagt. Und er glaubt, dass diese Richtlinien gut sind, um das Leben zu bewahren und zu schützen. Und ich glaube nicht nur, dass dieser Mann das verstanden hat, das wünsche ich uns allen auch, sondern ich glaube auch daran, dass er noch einen ganz anderen Punkt begriffen hat. Und zwar, dass Jesus die Schnittstelle, die Anlaufstelle für diese Frage ist, wie kann ich ewiges Leben erlangen? Wie komme ich zum Himmel? Er hat begriffen, niemand kommt zum Vater, denn durch Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Darum kommt er zu ihm, weil er weiß, bei ihm kriege ich die Antwort, die ich brauche, die ich hören muss. Das hat er verstanden. Und deswegen spricht er ihn auch ganz besonders an. Denn sonst wird Jesus immer nur angesprochen mit Meister, Rabbi, Lehrer, Rabuni. Doch dieser Mann geht einen anderen Weg. Guter Meister. Er hat begriffen, dass Jesus gut ist. Und Jesus sagt es selbst, niemand ist gut als Gott, nur er. Und ich glaube, das hat dieser Mann auch verstanden. Vor ihm steht der leibhaftige Sohn Gottes. Vor ihm steht Gott selbst. Und der ist gut, durch und durch. Und das steckt für mich allein in dieser Anrede, verstanden zu haben, wer hier vor ihm steht. Und dass das die Anlaufstelle für ihn ist, zu dem er kommen möchte. Und dann geht Jesus auf die zweite Ebene, die viel wichtigere. Er sagt mir nur diesen einen Satz, und nun, das eine fehlt dir noch, geh hin, verkauf alles. Gib alles weg, was du hast, spende es den Armen, gib es den Bedürftigen, die, die es viel mehr brauchen als du gerade. Gib die Schätze, die du hier auf der Erde gesammelt hast, weg, um einen Schatz im Himmel zu erlangen. Doch sollten wir jetzt nicht dem Trugschluss verfallen, dass es hier nur um die Armenfürsorge geht. Das wäre dann einfach. Also lass uns rausgehen und einfach unser Geld spenden für die Armen, dass es denen gut geht und wir haben unseren Platz im Himmel sicher. Jesus geht es hier um etwas ganz anderes. Jesus geht es hier um die Frage nach Nachfolge. Die Frage danach, folgst du mir mit allem, was du bist, nach? Richtest du dich ganz auf mich aus? Eine unbedingte, eine ganzheitliche Nachfolge, eine, die nicht zurückschaut, eine, die sich nicht an der Vergangenheit festhält, sondern sich ganz nach vorn ausrichtet auf Jesus und auf Gott. Kannst du das? Bist du bereit, das aufzugeben, was dich davon abhält? Das, was Jesus hier anspricht, ist deine ganz persönliche Gottesbeziehung. Bist du auf ihn ausgerichtet? Und all das verbunden mit der Frage, und was bist du auch bereit aufzugeben für diesen Weg? Woran hängst du dein Herz? Was sind die Dinge in deinem Leben, die dich am meisten von Gott trennen? Was sind die ersten Gedanken, die dir in den Kopf kommen würden, wenn Jesus sagt, komm, folge mir nach? Was möchte deinen Blick wegziehen von ihm? Dich wegbringen von den Wegen Christi? Sind es Dinge wie bei diesem Mann? Ein großes Vermögen, viele Häuser, Autos, was sonst noch? Ein großes Hab und Gut? Oder sind es eher banale Dinge? Ich habe schon Menschen erlebt, die förmlich mit ihrem Handy verwachsen sind. Sobald es klingelt, sobald es vibriert, müssen sie draufschauen. Und es hat sich auch eine Phantomkrankheit gebildet, dass sie ihr Handy vibrieren spüren, obwohl es gar nicht in ihrer Nähe liegt. Und draufschauen müssen. Gefesselt, gebannt sind von diesem kleinen Gerät. Oder andere Menschen, die den ganzen Tag darauf ausrichten, die Nachrichten in dieser Welt zu sehen. Zu sehen, was los ist, sich zu informieren, doch darüber in ihren eigenen vier Wänden bleiben, sich das ganze Leid dieser Welt anschauen und doch nicht mehr das Leid vor ihrer eigenen Haustür sehen und die sich nicht mehr in Bewegung setzen und durchgehend depressiv sind, weil einfach so viel Mist in dieser Welt geschieht. Und es kann auch so viel mehr sein, was uns von Gott und von Christus wegzieht, ablenkt, unsere Aufmerksamkeit einfängt. Doch der schwierigste Punkt daran ist nicht einfach zu sagen, ich gebe das jetzt auf. Das wirklich Schwierigste daran ist die totale Abkehr davon, die Abkehr von Sicherheiten. Für diesen Mann war sein Vermögen eine Sicherheit. Er wusste ganz genau, ich muss mich um nichts mehr sorgen, ich habe für mein Leben ausgesorgt, was morgen kommt, kann ich bewältigen. Doch Jesus fordert, lass los von dieser Sicherheit und klammer dich ganz an mich selbst. Klammer dich an Jesus, klammer dich an Gott, an den, der dir wirklich Sicherheit geben kann. Und ich glaube, das ist das Schwierige für uns Menschen, dass auf einmal der Weg ungewiss erscheint. Ist er zu schaffen? Ich kann mich nicht mehr auf das ausberufen und ausruhen, was ich hatte. Ich kann nicht mehr auf das Konto zurückgreifen, was voll ist mit allem drum und dran. Doch jetzt muss ich ganz nach vorne schauen. Muss ich vertrauen, dass ich versorgt bin? Muss ich darauf vertrauen, dass er es gut machen wird mit mir? Und das ist doch eigentlich schwierig, oder? Das ist gar kein so leichter Schritt, aus der Komfortzone herauszutreten und sich ins Ungewisse begeben. Diesen Schritt zu machen, ich weiß nicht, wie es wird, doch ich will dir jetzt vertrauen, denn du bist mein Gott und du bist mein Herr und dir will ich folgen. Es geht hier nicht darum, einfach nur von dem wegzuschauen, was wir haben, sondern uns ganz nach vorn auszurichten. Wir können nicht einfach die Hand an den Flug legen, nach hinten schauen und hoffen, dass es ein gerader Weg wird. Das funktioniert nicht. Wir können nicht immer in der Vergangenheit leben, nach hinten schauen und doch nach vorne gehen wollen, Wer das schon mal versucht hat, der nächste Laternenfall kommt gewiss und schmerzhaft. Am Beispiel dieses Mannes hier, dieses reichen Jünglings, wie man ihn so schön nennt, sehen wir, dass das keine leichte Aufgabe ist. Dass das eigentlich echt schwer ist, die Sicherheiten, die wir uns aufgebaut haben, einfach so wegzugeben, einfach so aufzugeben. All das nur, um Jesus zu folgen. Ist es heute überhaupt noch so üblich, dass wir das einfach so machen könnten? Familie, Haus, den Job, alles, was wir haben, einfach aufzugeben? Wir sehen es an anderen Stellen in der Bibel, wenn Jesus zu den Jüngern kommt und zu ihnen sagt, kommt, folgt mir nach. Und sie lassen alles stehen und legen und gehen. Da sieht das irgendwie so leicht aus. Doch ich glaube, uns geht es vielmehr wie diesem Mann. All das aufgeben, was ich habe, um Jesus nachzufolgen, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ist es heute noch so einfach, in einem Land umherzureisen, als Wanderprediger? Wir würden uns doch eher irgendeine Organisation suchen, die uns begleitet, die uns Sicherheit gibt, die uns auch Möglichkeiten bietet, dass wir versorgt sind. Ich glaube, jedem von uns würden heute so 2, 3 gute Gründe einfallen, warum wir nicht einfach so losgehen könnten, um Jesus nachzufolgen, was uns hindern würde, alles einfach so aufzugeben. Darum geht es hier auch vielmehr um die Haltung deines Herzens. Bist du ausgerichtet auf diesen Gott? Bist du ausgerichtet auf den Sohn Gottes mit deinem ganzen Herzen? Oder füllst du es mit anderen irdischen Besitztümern, sodass du abgelenkt bist, nach links und nach rechts schaust und immer guckst, was ist denn gerade das Schönste? Vertraust du deinem Herrn mit allem, was du bist, mit allem, was in dir liegt, dass er es gut machen wird mit dir? Und darum möchte ich diese Frage vom Anfang nochmal wiederholen. Wenn Jesus heute an deine Tür klopft, dich anschaut und sagt, folge mir nach, woran hängst du dann dein Herz? Was ist erfüllt damit? Bist du ausgerichtet auf ihn und kannst sagen, ja, Herr, ich folge dir, denn ich weiß, du bist gut. Denn ich weiß, du wirst mich versorgen. Denn ich weiß, ich bin behütet in deiner Hand. Ich vertraue darauf, dass er es immer gut machen wird. Ich vertraue darauf, dass er mich jeden Tag versorgen wird. Ich vertraue darauf, dass das Ungewisse, was vor mir liegt, erleuchtet wird durch ihn, dass ich auf seinen Wegen sicher bin und Großes passieren wird. Kannst du ihm auch so vertrauen? Und deswegen noch einmal, woran hängst du dein Herz? Wenn Jesus heute sagt, komm, folge mir nach, gehst du? Vertraust du ihm? Ist dein Herz voll von seiner Liebe? Das ist unser Gott und das ist der Jesus, den wir kennen, dem wir mit jeder Phase unseres Lebens vertrauen können, denn er ist gut. Amen.